Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Sandro. Und der Sandro sitzt mir sogar gegenüber, weil wir nämlich gerade bei der PR-Agentur von Sony ein Spiel angeschaut haben.
Ich dachte, wir tun immer noch so, als ob wir diese Podcasts in der Früh aufnehmen und wir jetzt zusammen aufgewacht sind, oder?
Ach so, ja, ich weiß nicht, ob wir dieses Trugbild noch länger aufrechterhalten können.
Oh Gott.
Wir haben uns quasi den Horror angetan, nämlich wir haben uns
zweieinhalb
gesetzt.
Ich wollte in einem anderen Raum sitzen.
Ich weiß, aber die haben dann gesagt, hey, sorry, ist der letzte Termin, das Einzige, was noch geht. Also entweder da oder gar nicht. Und wir haben uns passenderweise auch noch ein Horrorspiel angeschaut, nämlich Until Dawn. Ein Spiel, was, wenn ich es, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, eine richtig bewegte Vergangenheit irgendwie hinter sich hat, weil das wurde ja mal so...
Es wurde als PS3-Move-Titel angekündigt. Dann war es da lange still drum. Glücklicherweise, weil jeder von uns weiß, dass wir PS Move A vermutlich nie gekauft haben und B, die Leute, die es gekauft haben, haben es einmal verwendet und dann im Schrank versteckt und nie wieder rausgeholt. Und das, was wir jetzt gesehen haben an Until Dawn, ist, glaube ich, man erkennt noch so diese Move-Elemente drin, aber ist schon deutlich besser als so ein Hampelspiel.
Also sie haben es jetzt quasi umgebaut zu einem normalen PlayStation 4-Spiel und mit normal meine ich auch quasi mit Controller spielbar.
Genau.
Und was ist es denn so vom Genre her? Also ich habe mich an vielen Stellen sehr an so Heavy Rain erinnert gefühlt. Ja. Es sind so Elemente von den Telltale-Spielen drin. Also sprich, du musst Entscheidungen treffen. Oft ist es halt dann so, gehe ich den rechten Weg oder gehe ich den linken Weg? Oder manchmal sind es auch irgendwie Sachen wie heb irgendwas auf, finde Hinweise in der Umgebung. Also auch, was man eben so aus Heavy Rain kennt, so diese 3D-Adventure-Elemente.
Hätte ich jetzt auch gesagt, auch die ganze Kameraperspektive erinnert mich so an die frühen 3D-Adventures. Das gibt immer so eine fixe Kameraperspektive, meistens irgendwie oben links im Eck, an der Zimmerdecke und so. Und dann schwingt die so noch ein bisschen mit und wenn man dann aber rauskommt aus diesem Kamerabereich, dann wechselt sie wieder in eine andere Perspektive. Gab es ja auch damals in Resident Evil diese feste Kamera. Erinnerte mich auch so ein bisschen an die alten Adventures.
Wie fandst du die Steuerung da? Also nicht in den alten Adventures, sondern quasi jetzt in Until Dawn?
Also es gab ein paar Stellen, wo mir das nicht gefallen hat. Da bleibt man dann gerne mal hängen. Gerade wenn die Kamera so von links auf rechts wechselt oder von hinten nach vorne und du dann aber noch den Stick nach vorne drückst, dann musst du den plötzlich in die andere Richtung drehen, weil also das ist alles so ein bisschen komisch. Wenn dann Action tatsächlich aufkommt, ist das ja meistens ganz einfach. Also da musst du dann nicht mehr in die richtige Richtung rennen oder musst nur noch die richtige Taste drücken. Geht dann so ein bisschen Quicktime-Event-mäßig. Drück, weiß ich nicht, jetzt einfach Dreieck in einer Sekunde und dann hast du es geschafft. Also das ist dann so ein Element, das so ein bisschen dann zurücktritt, dass du dann wirklich die Kontrolle über diese Person hast, sondern da musst du nur noch darauf achten, dass du die richtige Aktion im richtigen Zeitpunkt erwischst.
Fast so ein bisschen wie diese Uncharted-Fluchtsequenzen, wo man im Prinzip auf die Kamera zuläuft und dann, obwohl da muss man, glaube ich,
da muss man dazu laufen, da muss man Richtung und hüpfen und sowas. Das ist also, es geht schon mehr in Richtung von so einem Quicktime-Event, finde ich. Also sie sagen ja so, ich habe ein Interview gehabt mit einem der Entwickler und der hat das Wort Quicktime-Event auf gar keinen Fall in den Mund nehmen wollen und nein, das ist kein Quicktime-Event, das ist Cinematic Action.
Okay, das ist natürlich albern, weil es sind natürlich schon klassische
Quicktime-Events. Ja, es sind Quicktime-Events, natürlich.
Ja.
Und sie werden auch genauso inszeniert, einfach wenn da was passiert, dann verlierst du die Kontrolle über den Charakter, du kannst einfach nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt hier links rumgehe oder rechts rum oder musst einfach nur die Taste drücken.
Mhm. Ich hatte ja dann an einer Stelle das Problem, dass ich das klassische Problem von fixen Kameraperspektiven, ich habe halt irgendwie einen Treppenabgang übersehen. Also ich bin da irgendwie dreimal vorbeigelaufen, wusste nicht wohin, bis du dann mal gesagt hast, so hey, hier vorne, da geht doch eine Treppe runter, probier das doch erstmal.
Aber das habe ich auch nur gesagt, also ich glaube in dem Moment, wenn ich so vorbeigegangen wäre, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt und ich wusste, wie dieses Haus aufgebaut ist. Also ich weiß, dass das da drei Stockwerke gibt. Und ich hatte irgendwie im Kopf, dass da jetzt noch eine Treppe runter sein muss. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich so gemerkt hätte, wenn es jetzt auch das erste Mal war, dass halt irgendwie so der Ausgang oder der Weg, den du jetzt gehen musst, auch im Raum hinter dir sein könnte, also hinter deiner Kameraperspektive. Das ist schon so ein bisschen komisch, ja.
Ja, also das finde ich von der Steuerung her, okay, da findet sich jetzt nichts Neues. Es merkt man dem Spiel jetzt aber auch nicht extrem an, finde ich, dass es diese Move-Vergangenheit hat. Also dass man sagt, hey, das ist ja unspielbar.
Nee.
Es ist angemessen, aber jetzt auch kein Spiel, wo ich mir sage, wow, das wird jetzt in die Historie eingehen, weil es irgendwie steuerungsmäßig irgendwas revolutionär gemacht hat.
Nee, überhaupt nicht.
Ja. Von der Story her, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Horrorspiel. Es ist im Prinzip so dieses Genre des Teenie-Slashers, wie man es im Filmgenre nennt. Es ist
wirklich auch ein sehr, sehr klischeehafter Teenie-Slasher. So, da sind, du findest, glaube ich, keinen Charakter in diesem Skript, der nicht irgendwie so ein Vorurteil oder ein Klischee erfüllt. Also es sind so die typischen, der Baseballheld, die Schlampe. Ja, Punkt.
Also diese klassischen College Frat Boys, genau, und Prom Queens.
Der Nerd mit der Brille.
Genau, ja. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, also ob sie wahrscheinlich gesagt haben, so hey, wir
wollen. Ich glaube, das sollte so auch okay. In so eine B-Movie-Richtung.
Ja,
also.
Genau. Deswegen habe ich irgendwie jetzt gerade so, wollte ich zum Spekulieren ansetzen, vielleicht sollte das ja eben sogar.
Ich glaube schon, ja. Und es, sind wir mal ganz ehrlich, es wirkt ja auch einfach wie ein B-Movie.
Ja.
Auch die ganzen Dialoge, die wir jetzt auch gesehen haben, irgendwie, oh, we are exiled. No, we are sexiled.
Alter, war das schon,
ja.
Boah, war das schlecht.
Da hätte echt nur noch so ein Bunch.
Ja, genau.
Und dann irgendwie so eine Bassline und dann
geht's los. Genau. Genau. Also, ja, das stimmt schon. Das ist schon extrem klischeehaft. Aber von der Story her, es fängt mit einem Prolog an, bei dem eine Freundin...
Spoiler, die nächsten 20 Sekunden, wenn ihr die nächsten 20 Sekunden zuhört, dann erfahrt ihr Dinge aus dem Prolog.
Gut, aber das ist ja wirklich der Prolog, das Auftaktsetting, das passiert in den ersten paar Minuten und danach, also das finde ich eine ganz coole Idee, dass das Spiel so ein, wie heißt denn das, glaube ich, Cold Opening oder sowas heißt das, glaube ich, in
ja, Filmen. Also es wirft dich einfach so rein.
Genau, es passiert einfach was, du hast keine Ahnung genau, was da ist.
Das war so ein bisschen komisch, ich dachte auch am Anfang, das wäre jetzt irgendwie noch so eine Version, die sie geschnitten hätten,
ja,
weil die einfach, also erst kommen sie da auf diese Hütte und dann machen sie so ein bisschen rum und dann verstecken die sich und also es wirkt alles und war so ein bisschen geschnitten. Genau.
Wir haben ja dann auch beide hier gefragt, so fehlt da jetzt noch was? So, ist das so, wie das Spiel wirklich anfängt? Und dann war es so, nee, das ist schon der normale Anfang. Macht dann nachher Sinn, wenn man dann irgendwie den Prolog überstanden hat oder auch nicht für manche Charaktere, dann kommt eben wirklich die Einführung und dann ist es auch so, dass du im Prinzip von der Story her im Prolog diese 10 Freunde sind es damals, die sind auf der
Hütte. Damals sind es 10 Freunde, genau, zusammen auf einer Hütte und das Hauptspiel.
Genau, 2 davon sterben und dann fängt das Spiel eigentlich erst richtig an, nämlich dass die ein Jahr später.
Natürlich, so wie das jeder machen würde, mit der gleichen Clique, also außer den 2, an den Ort zurückkehren, wo die 2 letztes Jahr gestorben sind. Völlig nachvollziehbar.
Erstens das und zweitens, wo wir uns halt irgendwie stellweise sehr stark drüber amüsiert haben, war die Tatsache, dass alle mal irgendwie mit allen zusammen war, weil du kriegst dann zu jedem Charakter, wenn der dann das erste Mal wieder neu auftritt, so eine kurze Einführung mit, weiß ich nicht, has a crush on John oder sowas.
Ja,
und dann sieht, das ist der Ex.
Genau,
die Ex-Freundin,
jeder war mal mit jedem zusammen.
Genau,
und alle
waren
zusammen. Jetzt haben sie aber auch alle ihre neuen Freunde mitgenommen. Also nicht nur, dass sie sozusagen mit ihren Ex-Freunden Urlaub machen.
Ja.
Was, okay, wenn das jetzt, also das, es ist schon komisch, ja. Aber nein, sie haben auch noch ihre aktuellen Freunde mit und die legen sich dann auch noch, und das sind dann mal irgendwie die Kindheitsfreunde von den anderen.
Ja.
Ist alles ganz komisch.
Es ist schon sehr merkwürdig, so dass man.
Also ich würde jetzt nicht mit meinen Ex-Freundinnen und ihrem neuen Typen unbedingt in den Urlaub fahren wollen.
Vielleicht nicht, aber es soll ja vielleicht solche Menschen geben.
Ich weiß nicht.
Aber ja, das fand ich dann auch schon ein bisschen merkwürdig, aber von dem Setting her, so dieses einsame Berghütte und so, klar ist das auch irgendwo wieder ein Klischee,
auf jeden Fall.
Aber ich war trotzdem überrascht, dass das Setting, wie das teilweise so Atmosphäre und Stimmung und sowas erschafft und auch so mit der Musik arbeitet und so den Soundeffekten, das hat mir sogar ziemlich gut gefallen. Da, klar, wie gesagt, es ist Klischee, aber es funktioniert halt auch. Also Klischees funktionieren ja auch, weil sie halt...
Ich hab halt leider auch so ein Problem, dass ich jeden dieser Charaktere bisher hasse.
Ja.
Sie sind mir alle so unsympathisch, weil das so typische... Amerika-Klischees halt einfach sind, so diese, du hast ja schon gesagt, diese College-Fred-Boy, Fred-Clique, ja, die da irgendwie ihren Urlaub machen. Wäre cool, ich könnte da glaube ich auch richtig mitfiebern, wenn die Charaktere so ein bisschen, also wenn die nicht so scheiße wären. Also ich hasse bisher echt jeden Einzelnen.
Das habe ich mir natürlich auch gedacht bei so einem Spiel, weil das ist ja auch immer wichtig, dass du bei so einem Spiel, wo Charaktere sterben können und auch deswegen sterben können, weil du als Spieler eine falsche Entscheidung
getroffen hast. Das haben wir jetzt noch nicht gesagt. Also es können es sind acht Charaktere dann im Hauptspiel und sie können sterben. Und wenn sie sterben, dann sind sie für den Rest der Geschichte sozusagen weg.
Genau,
also sie können auch Telltale. Genau, sie können auch nicht sterben. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, also ein bisschen Telltale hat ja dann schon, nimmt dir so die Entscheidung weg. Mhm. Also da gibt's nur so ein paar Sachen, die du entscheiden kannst. Ich habe ja irgendwann jetzt vorhin noch diese Zahlen genannt. Ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben, dass es da, weiß ich nicht, 600 verschiedene Möglichkeiten gibt, sich durch die Story zu winden. Basierend darauf, wen man jetzt leben lässt, wen man sterben lässt, wen man rettet, wen man nicht retten kann und sowas. Ich glaube, da gibt es schon mehr Entscheidungsfreiheit. Wie sich das jetzt auswirkt, ist jetzt natürlich eine andere Frage.
Genau, aber grundsätzlich ist es so, beziehungsweise ich weiß nicht, wir können es jetzt ja nicht nachprüfen, weil wir haben halt jetzt mal eine Version gespielt. Genau. Bei uns ist jetzt wir haben die ersten drei Kapitel gespielt, da ist keiner gestorben. Ein paar Charaktere sind vielleicht gerade in brenzligen Situationen, aber sind noch nicht offensichtlich gestorben. Aber hier, wo wir uns unterhalten haben mit den Leuten, da hat einer gesagt, ich bin schon fast beim Ende und mein Kollege auch. Und es muss wohl so gewesen sein, dass man das Spiel mehr oder weniger als so Thriller spielen kann und fast alle überleben. Also da hat uns dann erzählt, es wäre irgendwie nur ein Einziger bei ihm gestorben. Und beim anderen war das halt quasi ein Schlachtfest, Schlachtplatte quasi. Da sind dann alle gestorben, mehr oder weniger.
Genau, ich habe das auch schon selber gesehen, als ich es mal angespielt habe. Da saß neben mir ein Kollege von Gamesfeld. Mhm. Und der hat ganz anders gehandelt als ich. Und dadurch konnte ich auch einfach sehen, wie sich das dann unterscheidet. Bei ihm ist dann tatsächlich der Charakter gestorben. Ich bin in der Situation entkommen. Und sozusagen war dann in der nächsten Szene darauf, tauchte dann diese Person plötzlich wieder in dem Wohnzimmer auf und war dann da. Bei dem anderen war sie einfach weg.
Okay.
Konnte dann nicht die anderen warnen sozusagen auch. Darum geht's ja auch, dass man die anderen dann ein bisschen warnen kann.
Genau. Ich finde, dieses Spielkonzept ist halt, wenn man jetzt so wie wir 2-3 Stunden mal gespielt hat, ist es halt noch sehr schwer, irgendwie die Auswirkungen irgendwie einschätzen zu können. Weil wir haben halt immer wieder Entscheidungen getroffen, und es gibt die nennen das auch so, diese Butterfly-Moments im Spiel, wo du halt eine möglicherweise relativ irrelevant wirkende Entscheidung auf den ersten Blick triffst. Also
er hat vorhin als Beispiel, hat er einen Baseballschläger genannt, den man irgendwie aufhebt, untersucht und dann woanders wieder hinstellt. Und dann könnte es sein, also ich habe es ja wie gesagt schon gespielt und ich habe ein paar Orte schon im Haus gesehen, wo ich dann wusste, darauf spielt er jetzt an. Ich weiß, dass in der nächsten Situation, wo die eine da aus dem Badezimmer flüchten muss, die kommt genau diesen Weg entlang. Und vielleicht liegt dann da dieser Baseballschläger und dann kann sie sich damit verteidigen.
Genau. Und man kann aber halt natürlich nur, wenn man das Spiel dann irgendwie länger gespielt hat, beziehungsweise wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Mal gespielt hat, kann man dann wirklich...
Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch das Potenzial, das mehrmals durchzuspielen.
Ja, nur dann kann man auch eben wirklich erkennen, ob das alles nur Augenwischerei ist, ob man dann im Endeffekt doch immer wieder auf die gleichen Pfade kommt oder ob es wirklich so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und ob diese Butterfly-Moments tatsächlich großen Einfluss haben. Das muss man dann halt mal abwarten. Aber ich finde die Idee grundsätzlich sehr spannend. Weil
ich finde es auch spannend, dass es sozusagen auch Butterfly-Moments gibt, die man eben nicht auslösen sollte. Man kann auch was auslösen, indem man was wegnimmt, was dem anderen vielleicht später geholfen hätte und man erfährt das in dem Moment erstmal gar nicht.
Das war ja das Beispiel mit dem Baseballschläger. Du kannst ja theoretisch auch den Baseballschläger an die falsche Stelle stellen und dann rennt da jemand lang und weil du ihn irgendwie beiläufig halt hinter die Tür gestellt hast, sieht er den nicht und kann sich dann in dem Moment nicht mehr wehren, wo er verfolgt wird. Also das heißt, Butterfly-Moments müssen eben nicht unbedingt zwangsläufig eine positive Auswirkung haben. Was ich ganz cool fand, waren diese, also das war tatsächlich was komplett neu war, das habe ich in der Form noch nie so gesehen. Die Jumpscares, und ich habe mir am Anfang schon gedacht, warum steht denn hier diese Kamera, also dieses PlayStation, heißt es jetzt PlayStation
Eye? Ich glaube, sie heißt PlayStation Eye Camera, aber
ich weiß nicht.
Sagen wir für die PlayStation Camera.
Genau, wir haben im Vorgespräch, sage ich jetzt mal, schon diskutiert, ob die jetzt eigentlich noch PlayStation Eye heißt oder ob das nur das von der PS3 war oder nicht, aber auf jeden Fall halt diese klassische PlayStation Kamera, die stand da unten, wir haben uns schon mal...
Die ist tatsächlich auch sehr beliebt, ne? Ich habe mir sagen lassen, dass die relativ häufig mitgekauft wurde, weil viele Leute die zum Streamen hernehmen.
Ah ja, gut, also, klar.
Das ist jetzt nicht so ein Gerät, das man vermutlich gar nicht zu Hause hat. Ich glaube, das könnten auch tatsächlich eine ganze Menge junger Menschen könnte das zu Hause tatsächlich auch stehen haben.
Okay, finde ich eben deswegen ganz interessant, weil das Feature, was wir gemacht haben, war, ja, es gibt öfter mal Jumpscares in dem Spiel. Also relativ klassische Jumpscares, aber gut, Jumpscares sind halt auch deswegen so beliebt, weil sie eben funktionieren und wir halt auch hier öfter mal aufgeschreckt sind. Und dann sagt halt der, der das uns präsentiert hat, sagt dazu, ja, und jetzt gucken wir hier mal ins Menü und dann wurden wir halt gefilmt dabei, wie wir uns erschrocken haben. So, und dann siehst du halt diese Szene nochmal und siehst halt quasi dieses Bild von diesem Meetingraum, in dem wir halt gerade sitzen und spielen.
Wie ich zusammenzucke wie so ein kleines Mädchen.
Ja, das war super so. Ich habe mich auch erschrocken, aber ich habe es mir nicht so anmerken lassen.
Ich lasse mir das leider sehr leicht anmerken.
Okay.
Wirklich sehr schreckhaft.
Aber auf jeden Fall halt eine witzige Szene und wird halt natürlich auch garantiert für Berge von YouTube-Videos, dass Leute irgendwie...
Wir haben ja jetzt auch das erste Jumpscare-Video, das wir gesehen haben. Das stammt ja nicht von hier, sondern von einem anderen Preview-Event. Mhm. Und da ist wirklich dabei irgendwie so ein Mädel dabei und die zerbricht irgendwie total. Die hat es total umgehauen und hat da die Hände über dem Kopf verschränkt.
Ja.
Das sah schon ganz witzig
aus. Also das finde ich tatsächlich eine geile Idee, weil das halt wirklich mal eine innovative... Das
ist auch einfach sehr gut gemacht. Also man muss dann nicht mehr selber was abmischen. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich selber aufnehmen bei sowas.
Genau,
aber da musst du einfach gar nichts mehr machen.
Das Spiel Setup macht alles für dich.
Ja. Genau, ist cool.
Ja, das finde ich auch tatsächlich cool. Und eine Sache, die ich mir auch noch notiert habe, ist, es sind sogar bekannte Schauspieler dabei.
Ja.
Von dieser Teenie-Gruppe. Ein paar erkennt man wieder. Ich habe den Namen von ihr auch nicht gewusst, aber ich habe es mir dann aufgeschrieben. Hayden Panettiere.
Ja.
Weil die war mit Klitschko zusammen, oder? Ist das die?
Ich glaube, die ist mit dem Klitschko zusammen.
Oder ist noch zusammen,
ja. Ja, die ist auch ziemlich...
Heiß,
wolltest du.
Nein, ich wollte sagen sympathisch.
Achso, okay.
Die spielt eine der Hauptrollen. Man muss eben dazu sagen...
Man sieht sie einmal nackt. Also... Sie geht baden. Das ist die Szene, die sie davor schon mal mehrmals gezeigt haben. Sie geht baden und dann muss man sie irgendwie halbnackt in ein Badetuch gewickelt, muss man vor dem Mörder fliehen. Spoiler.
Ah, okay. Aber das muss ja jeder gute Teenie-Slasher muss ja sowas
genau, haben. Genau, ja, so ein paar Nacktszenen, so ein bisschen, wie nennt man das? PG-13 Sex-Scenes
ja.
mit Kleidung an und sowas.
Bettdecke drüber.
Genau.
Ja. Dann ein Schauspieler, von dem ich nicht weiß, wie der heißt, aber den kenne ich zum Beispiel aus The Pacific und sowas. Da habe ich den schon mal gesehen.
Genau.
Ja. Und dann gibt's einen anderen Charakter, wo, glaube ich, du auch noch nicht genau weißt, was der eigentlich für eine Rolle hat. Das ist nämlich ein Psychiater. Und du musst zwischen den einzelnen Spielkapiteln immer bei diesem Psychiater sitzen. Und dieser Schauspieler, ich kenne den aus Prison Break und ich kenne den als diesen Typen, der in dem Call of Duty Video diesen, mir fällt immer der Name nicht ein, der hieß irgendwie nicht Finisher oder sowas, aber es gab mal eine Call of Duty Promotion Kampagne mit so, ja, wir helfen dir deine Quality Time für Call of Duty zu bekommen und deswegen ersetzen wir der quasi dich als Rolle in deinem Leben. Ja. Ich suche den, ich google ihn nochmal raus, der ist auf jeden Fall sehr witzig und dann schreibe ich den in den Blogpost mit rein. Also durchaus jetzt, ich sag jetzt mal nicht die erste Hollywood-Riege, aber schon so bekannte Gesichter, so Serien-Schauspieler, wo man sich halt oft mal denkt, so, ah ja, gut, klar, das Gesicht zumindest sagt mir was.
Ja.
Und ich finde, die sind nicht perfekt, also es ist noch nicht L.A. Noire, aber sie sind zumindest ordentlich von den Charakteren, Gesichtszügen
und auch
von
die der Gesichtszüge Mimik. Ist alles gut gemacht, aber auch da, wie gesagt, ich mag bisher echt keinen einzigen, weil sie alle so weiß ich nicht, cheesy und schrecklich sind. Punkt. Schrecklich. Ich mag keinen. Ich würde sie alle töten. Werde ich auch, wenn ich das Spiel dann zu Hause bei mir spiele.
Aber das kommen wir mal zurück zu diesem Psychiater. Bevor wir zu diesem Psychiater kommen, das war nämlich der Punkt, von dem ich vorhin reden wollte. Das ist halt das Problem bei dem Spiel. Wenn du jemandem ein Spiel gibst, wo Charaktere sterben können, aber du die Charaktere nicht magst und du auch keine Beziehung
zu ihnen hast. Ich glaube, das ist mein ganz persönliches Problem. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann viele halt genauso B-Movie-mäßig aufnehmen und vielleicht auch einfach genauso mögen, wie das jetzt da vorkommt. Aber ich finde, das sind alles so aufgesetzte, oberflächliche Charaktere. Also ich kann jetzt bisher dann, wir haben jetzt auch nur 3 Stunden gespielt, ja. Mhm. Aber nur nach 3 Stunden würde ich sagen, alle verbrennen. Das ganze Haus abfackeln.
Das ist dann halt jetzt ein Problem. Es ist ja eigentlich egal, ob die sterben oder nicht, weil du halt bisher noch keine wirkliche Sympathiebeziehung zu den Leuten aufgebaut hast und dir auch einfach diese Leute stellenweise so, die nervt so ungefähr.
Ja.
Deswegen hoffentlich ist die bald weg. Also das verstehe ich ja. Aber gut, lass uns den Psychiater kommen, weil das war
nämlich so. Der ist creepy, mein Gott.
Ja, der ist echt. Und du sitzt da auch, aber du weißt eigentlich nicht, wer du in dem Moment bist,
genau.
Wenn du da sitzt.
Bist du jetzt der Spieler und er spricht ja die ganze Zeit, what game are you playing?
Genau, er redet dich so direkt an.
Er redet dich als Spieler an, so durch die, wie heißt das, durch die...
Breaking the fourth wall,
also ja, genau,
die vierte Wand.
Ja.
Also das, also da ist mir auch schon kalt irgendwie den Rücken runtergelaufen, als der mich dann so angesprochen hat und sagt so, ja, hier, was für ein Spielchen spielst du denn eigentlich? Und dann war so dieses, oh, okay, meint der jetzt wirklich jetzt mich als Spieler oder was geht's da? Und der stellt dir halt viel so Psycho-Fragen. Also du musst dann zum Beispiel in so einem...
Das hat man in Silent Hill Teil gemacht. Das war Silent
Homecoming.
Hill Homecoming.
Ja.
Genau, da musstest du auch beim Psychiater, glaube ich, sitzen und musst dir dem auch so Fragen beantworten, vor was hast du Angst? In welcher Situation, in dieser Situation, wie würdest du dich entscheiden? Würdest du eher ins Licht gehen oder eher in dem Schatten dich verstecken oder sowas? Und der fragt dir auch so einfach so psychische Fragen, um von dir herauszufinden, wie du jetzt reagieren würdest. Hast du Angst vor Spinnen oder vor Blut und Gedärme? Du hast immer Blut und Gedärme angeklickt. Mhm. Und dann wurde das
Spiel auch so ein bisschen blutiger.
Spinnen, ne? Habe ich auch mal angeklickt und dann kam an einer Stelle irgendwie so eine Überwachungsbildaufnahme, genau.
Und dann lief da auf einmal so eine fette, haarige Spinne drüber. Ja. Und da haben wir dann beide kurz so, okay, wahrscheinlich kam die jetzt, weil ich da vorher ein paar Mal Spinne gesagt habe. Also da bin ich
Spinne dann, und Dunkel, also du hast Angst vorm Dunkeln sozusagen, kam dann raus durch diese Fragen. Und ich glaube, so Dinge werden dann schon auch noch eine Rolle spielen.
Also, dass das Spiel sich drauf anpasst, nach dem, was du da angibst.
Also bestimmt nicht so sehr, aber gerade so Sachen wie mit Spinnen und Blut und Gedärme und sowas. Wir haben ja eben auch noch ein totes Tier gehabt, wo dann einfach auch Blut und Gedärme, wir haben deinen Kopf abgerissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das passiert ist, weil du Blut und Gedärme gesagt hast, dass du das nicht magst.
Ja.
Vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn du irgendwie was anderes angegeben hättest.
Genau, das ist aber...
Aber auch das können wir jetzt nicht nachprüfen, weil dafür muss man es halt auch mehrmals
einfach spielen. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass man sagt, wir können ja das beurteilen, was wir jetzt in diesem einen kurzen Mini-Durchlauf gesehen haben, aber nicht, wie sich das dann wirklich auswirkt. So grundsätzlich bin ich jetzt eigentlich schon recht gespannt drauf, weil mich das, obwohl das so cheesy ist, obwohl sie halt jedes Filmklischee abfeuern, die machen dann so eine Geisterbeschwörung, so eine Seance und was weiß ich.
Wie heißt denn dieses Brett?
Das haben wir auch überlegt.
Die nennen es einfach
Vielleicht weiß Crossword. Es ja einer der Zuhörer und schreibt es uns in die Kommentare.
Ja.
Also ich weiß nur, so eine Seance ist, glaube ich, so eine allgemeine
Geisterbeschwörung oder Geisteranrufung oder sowas, aber dieses Brett hat auch einen bestimmten Namen.
Also dieses kennt bestimmt jeder, weil es kennt man aus jedem irgendwie Teenie-Horrorfilm, wo die Leute dann ihren Finger zusammen drauflegen und dann rutscht eben so ein, was das dann ist, halt so ein Teil rutscht da rum und dann kannst du die Buchstaben sehen und kannst damit quasi dann entziffern, was die Geister zu dir sagen. Das machen sie natürlich auch und natürlich wird es ganz grausam und so. Es war schon alles ein bisschen sehr
vorhersehbar. Aber es ist auch so ein bisschen mystisch jetzt. Also es hat auch schon so einen Geistertouch. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das dann weitergeht. Gerade auch durch diese Bücher, die dann da runterfallen.
Ja.
Wie von Geisterhand. Ja, also ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich auch auf so einem Level bleibt, dass das einfach nur so ein verrückter Massenmörder ist. Oder ob das in so eine mystische Richtung geht, ob das jetzt wirklich Geister sind. Also ich hoffe eher nicht, dass es Geister sind. Also ich würde mir da lieber so eine Horror-Thriller-Verrückter-Typ-Geschichte wünschen.
Das weiß man noch nicht, wohin es geht, in welche Richtung. Das ist noch nicht absehbar. Grundsätzlich muss man aber wissen, es ist sehr, sehr wenig zum Spielen. Also wir haben dann den Controller weitergegeben und du hast dann irgendwie damit eine Stunde gespielt und es hat mich eigentlich fast nicht gestört, dass du den Controller hattest, weil es ist halt mehr oder weniger ein interaktiver Horrorfilm. Die meiste Zeit macht man aber gar nichts und schaut Filmsequenzen oder muss vielleicht mal irgendwie ein Stück vorlaufen.
Es gibt immer wieder diese, also man kann das auch richtig erkennen, wann man jetzt was wirklich auch geht, also wenn man selber gehen kann, weil die Kamera dann sehr viel weiter draußen ist. Sobald die Kamera irgendwie reinzoomt, musst du eben meistens dich nur noch entscheiden, links oder rechts, will ich jetzt da lang rennen oder da lang oder will ich jetzt helfen oder wegrennen oder sind da so kleine Entscheidungen. Aber da musst du gar nicht mehr viel tun. Da wählst du nur noch die Seite links oder rechts aus oder oben oder unten und das war's. Und dann kommen natürlich noch diese Quicktime-Events rein. Also drücke Taste XY. Und noch eine Sache, die ich ganz witzig finde, ist dieses Halte jetzt still. Und das habe ich schon einmal gespielt, als ich verfolgt wurde von dem Mörder. Und dann habe ich mich entschieden, mich zu verstecken. Nicht mehr vor ihm wegzurennen, sondern mich zu verstecken. Und dann muss man auch diesen Controller sehr, sehr still halten. Wenn man das nicht macht, dann findet er einen. Und wenn man es schafft, ich habe ihn dann immer auf den Boden gelegt. Ist vielleicht ein bisschen gecheatet fast schon. Aber da habe ich es dann auch geschafft, ihm zu entkommen dadurch.
Die nutzen halt diesen Gyrosensor,
der im Controller ist. Diesen Gyrosensor, genau. Und der wird dann vorne im Fernseher da angezeigt mit dem Umriss dieses PlayStation, wie heißt das Licht da hinten?
Ich weiß, was du meinst. Also dieses blau leuchtende oder genau. halt jedenfalls bunt leuchtende Lichtfenster, was vorne unten dran ist ja. im Controller. Und
es ist auch schon relativ präzise. Also ich hatte vorhin das Gefühl, ich habe es einmal nicht geschafft.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass ich da meine Hand kaum bewegt habe. Ich habe sie sogar auf den Tisch angelehnt.
Ja, das Fiese ist ja, du spürst den Herzschlag in dem Moment, weil das
der Controller
das Ding auch noch mal ein bisschen
vibriert.
Und das ist schon ganz schön schwierig, dann still zu halten. Das,
und dann gibt es noch diese, also in anderen Szenen habe ich ja schon gesehen, dass es dann auch durchaus passieren kann, dass dann irgendwelche, nicht richtige Jumpscares, aber dass der dann vielleicht noch irgendwie Buh sagt oder sowas. Und ich glaube, dann kann es schon passieren. Also mir, als schreckhafter Person, könnte es dann wirklich passieren,
dass,
dann
schüttelt man natürlich schon mal,
dass ich dann den Controller wegziehe.
Ja. Genau. Auf was ich hinaus wollte mit dem, man spielt gar nicht so viel, ist so ein Spiel, beziehungsweise ist der Punkt, dass ich der Meinung bin, ist auch so ein Spiel, was man durchaus einfach zu zweit irgendwie spielen kann.
Ja, weil man auch sowieso, also wir haben ja jetzt auch dauernd gesagt, hier, mach mal das
genau.
andere, nimm mal diese Option oder jene Option, da kann man sich gut reinreden. Mhm. Das klappt eigentlich ganz gut. Bis auf die Sachen, wo man sich wirklich halt sehr schnell entscheiden muss, die Quicktime-Events.
Ja gut, aber selbst da ist es interessant zu sehen, was der andere macht und so.
Ja, genau.
Also, kann man wieder drüber diskutieren und sagen so, hey, was,
wieso hast du denn das gemacht? Ich wollte den töten, nicht leben lassen,
alles klar. Aber man kann sich ja eigentlich nie entscheiden, ich will den töten oder leben lassen, sondern meistens muss man sich ja für irgendeine Richtung entscheiden und dann wird es wahrscheinlich Konsequenzen.
Genau, also ich habe auch, glaube ich, jetzt immer nur den ersten Begriff gelesen, also da ist dann sozusagen so ein Überbegriff über der Option, die man wählt und darunter steht dann so in einer kleineren Schriftart, was das jetzt genau bewirkt, was man dann macht und in diesen Action-Szenen, also in diesen Quicktime-Event-Szenen habe ich gar nicht mehr gelesen, was in dem kleineren Text steht. Da habe ich nur den Oberbegriff und dann nur gehofft, dass das, was ich mir in meinem Kopf jetzt darunter vorstelle, dass das dann noch passiert.
Aha.
Also da hatte ich auch gar keine Zeit. Ich glaube, da muss man wirklich innerhalb von 1-2 Sekunden muss man da reagieren.
Ja, wahrscheinlich.
Sonst ist vorbei.
Ja, das glaube ich. Gut, aber trotzdem irgendwie zumindest spricht einiges dafür, dass ihr diesen Move, Debatte will ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob das
so also gut funktioniert hätte. Man sieht, glaube ich, man merkt schon, wenn man es spielt, dass es mal so einen Move-Vergangenheit hatte, durch diese Sachen, dass man einfach halt größtenteils nur Dinge nach links oder rechts verschiebt
und sich
entscheiden muss. Es gibt auch ganz viele so Bewegungs- Gestensteuerungen, also du musst dauernd irgendwie hingreifen und dann statt einfach nur einen Knopf zu drücken für betätige den Schalter, musst du dann irgendwie so eine Geste mit dem rechten Stick machen.
Ja.
Das ist zwar einerseits ganz okay, aber andererseits geht es mir auch so nach ein paar Minuten schon auf die Nerven, weil ich will dann einfach nicht mehr diese Halbrund-Geste machen, um jetzt diese Sicherung da reinzudrehen. Mhm. Ich will erst recht nicht irgendwie an dem Joystick da wie wild im Kreis rumdrehen, sondern ich will einfach nur eine Taste drücken.
Also
da kann man es, glaube ich, auch ein bisschen mit übertreiben, mit diesen zu realistischen Gestensteuerung machen. Macht an ein paar Stellen Sinn und Spaß. Bei dem Psychologen muss man zum Beispiel mit dem Touchpad umblättern.
Das ist zum Beispiel ist ganz intuitiv.
Genau, das ist ganz intuitiv, aber so mache jetzt, drück den rechten Stick erst nach oben und dann vollführe einen Halbkreis nach rechts. Verstehe ich nicht. Hätte ich jetzt lieber auf X gedrückt einfach.
Ja, gut, das sind wahrscheinlich wirklich so diese Rudimente des Move-Steuerungskonzepts, dass du da hattest du ja auch unten den Stick dran und wahrscheinlich musst du halt da den Trigger dran und da musst du halt den Trigger drücken und damit dem Move irgendeine Bewegung machen. Und
richtig.
Das haben sie halt dann einfach übersetzt in eine normale Joystick-Steuerung. Gut, aber grundsätzlich fand ich jetzt nicht, dass es mir da irgendwie zu negativ aufgefallen ist und ich freue mich halt eigentlich eher drauf, zu sehen, wie die Geschichte ausgeht und es auch wirklich mehrfach zu probieren und zu schauen, ey, beim ersten Mal habe ich jetzt irgendwie alle bis zum 4. Kapitel drin gelassen, jetzt schaue ich mal, ob ich so schnell wie möglich schaffe, irgendeinen um die Ecke zu bringen und so.
Genau, ich glaube, das wird dann auch so der Spaß an der ganzen Geschichte. Ich bin ja jetzt auch nicht, es gibt ja auch viele, die einfach Heavy Rain und wie hieß das davor?
Indigo Prophecy beziehungsweise
genau, Fahrenheit.
Ja.
Das gibt ja auch ganz viele, die das schon schrecklich fanden und sich darüber beschweren, dass das ein interaktiver Film ist. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Also
es steht und fällt ja mit der Story. Also Heavy Rain fand ich hammergut. Das letzte, das Beyond, das war mir zu doof, weil das war ja nur noch eine Mischung von Filmgenres und Käse. Also so, selten so einen Blödsinn gelesen, beziehungsweise gesehen, wo ich mir gedacht habe, hat denn irgendjemand mal dieses Skript gelesen, bevor das irgendwie gemacht wurde? Das hat mir dann nicht gefallen. Und deswegen meine ich halt auch, dass man bei Until Dawn muss man halt abwarten, ob sie es irgendwann vielleicht dann nochmal schaffen, die Kurve aus diesem arg klischeehaften Teenie-Slasher rauszubekommen und wie die Auflösung ist. Ich bin da auch sehr gespannt, ob es wirklich was Übernatürliches ist.
Ja, 1080p.
Oder ob es wirklich dann hintenrum eine normale Serienmörder-Auflösung gibt. Das muss man jetzt
machen. Also es macht mir auch bisher schon sehr Spaß. Also ich bin auch so jemand, der das eher mag. Ich kann mich auch gut damit begnügen, mich einfach mal einen Abend auf die Couch zu legen, zurückzulehnen und so eine gute, vielleicht auch cheesy, gute Geschichte einfach zu genießen. Und das, da muss ich nicht unbedingt so, bin ich jetzt nicht der Gameplay-Fanatiker, der sagt, nein, ich will da alles selber bestimmen, da kann ich mich auch ruhig auf so ein Quicktime-Ding einlassen. Aber das muss man halt auch mögen.
Genau, also für mich ist da immer der einzige relevante Punkt, beziehungsweise das einzige relevante Kriterium ist für mich Unterhaltung. Und wenn ich sage, bin ich unterhalten, dann, es gibt halt Spiele, die unterhalten einen mit sehr komplexen Steuerungsmechaniken.
Ja.
Und es gibt halt Spiele, die unterhalten einen mit einem sehr simplen Steuerungsschema, aber trotzdem dann irgendwie eine spannende Story. Und solange ich unterhalten bin, finde ich, hat ein Spiel seinen Zweck erfüllt.
Ja, unterhalten und ein bisschen gegruselt.
Ein bisschen, ja. Aber es muss nicht jedes Spiel gruselig sein.
Aber das hier.
Gut. Alles klar, dann wir freuen uns drauf, wie man so schön sagen bei Inside.
120%.
Nee, 120% gibt es erst zum Release.
Noch nicht. Entschuldigung, macht ihr das dann nochmal?
Natürlich, zum Release gibt es ja dann nochmal den 120%-Cast, aber im Vorfeld freuen wir uns nur drauf.
Im Vorfeld freuen wir uns. Okay, ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
Alles klar. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und wir schauen jetzt mal, wie wir hier dann irgendwie
dass wir uns hier weiterspielen können.
Trennen oder, und uns nie wiedersehen müssen. Genau, damit dieser Horror endlich ein Ende hat.
Ja.
Alles klar, ciao Sandro.
Tschüss.